Der OMR Education Podcast.
Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und heute geht es um Affiliate Marketing. Und zum ersten Mal in diesem Podcast könnte ich die Eurovisionsmelodie abspielen, denn ich habe prominenten Besuch aus Österreich. Kurt Viertaler ist da, der ist einer der drei Gründer von Dads Life. Dads Life ist im Wesentlichen eine Väter-Community, die einen sehr erfolgreichen Affiliate-Blog hinterher betreiben. Was die so erfolgreich macht, das erzähle ich euch gleich. Bevor wir gleich die Affiliate-Episode mit Kurt starten, darf ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Sehr passend zu unserem österreichischen Gast sind das die Innovator Sessions. Die werden nämlich präsentiert von Red Bull. Was verbirgt sich dahinter? Das ist ein Podcast, den kann ich bisher auch noch nicht. Den habe ich aber direkt auf meine Playlist gepackt. Denn was sich dahinter verbirgt, das klingt einfach nur spannend. Die reden da mit Menschen, die unsere Welt neu erfunden haben. Konkret sind das Gründer, Forscher, Sportler oder einfach Pioniere auf ihrem Gebiet. Und die erklären, wie sie da so erfolgreich geworden sind. Das Besondere, jeder Gast bringt drei Tipps mit, wie du dich selbst mit diesen Fähigkeiten in diesem Bereich verbessern kannst. Dann gibt es aber noch eine Zusatzfolge zu den Episoden. Da verraten dann die Gäste ihre wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen, wie sie dazu gekommen sind. Das kann ein Buch sein, was sie gelesen haben. Das kann zum Beispiel auch eine Newsletter-Empfehlung sein, den sie immer bis zum Ende lesen. Lasst euch da einfach mal überraschen. Die Innovator Sessions erscheinen jeden Montag und wie gesagt sind immer zweigeteilt und die Woche drauf kommt dann die Zusatzepisode zu der aktuellen Folge. Gäste zum Beispiel waren schon der Laufschuh-Pionier und Gründer von On Running Shoes, David Hellemann, Finanzexpertin Aya Jaff und Digitalaktivistin Luisa Dellert. Jeden Montag gibt es eine neue Episode. Abonniert ihr am besten direkt bei Apple, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, die Innovator Sessions von Red Bull. Heute geht es, wie gesagt, um Affiliate-Marketing. Wie habe ich Kurt gefunden? Eigentlich genau durch das, was er tut. Ich habe nämlich, wenn ich selbst nach Kindergeschenken oder Elternthemen gesucht habe, bin ich sehr häufig auf Dads Life gelandet und habe dann auch einfach mal rumgefragt. Das kannten unglaublich viele Leute. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass die viel mehr machen, als diesen Blog zu betreiben. Dann habe ich Kurt durch Zufall auf LinkedIn kennengelernt. Wir haben uns angefangen, ein bisschen auszutauschen und uns dann spontan für diesen Podcast verabredet. Und wie schon gesagt, er erzählt zum ersten Mal die Geschichte von Dads Life. Und die ist sehr erfolgreich. Die haben jetzt alleine durch Corona ihren Traffic auf der Seite verfünffacht. Pro Tag kommen über 40.000 Väter/Eltern auf diese Seite, lesen da Beiträge und kaufen da Artikel und die generieren für ihre Partner über 1 Million Umsatz im Monat, Tendenz steigend. Das nur mal so ein paar Benchmarks. Was richtig cool ist, was er erzählt, und das sollt ihr heute auch lernen und das habe ich vor allem auch bei der Episode gelernt. Affiliate Marketing ist eine sehr komplexe Sache und dafür brauchst du eigentlich alle Werkzeuge, die du in deinem Werkzeugkoffer vom Online-Marketing hast. Denn das ist mehr als ein Blogpost zu schreiben. Du musst gut sein bei SEO, du musst bei Digital Analytics deine Sache dabei haben. Die probieren jede Plattform aus, die gerade so aufploppt, ob das TikTok ist, ob das YouTube ist, ob das E-Mail-Marketing ist. Die benutzen also wirklich jeden Kanal und testen den auf ihr Potenzial. Und das erklärt Kurt uns gleich sehr eindrucksvoll und sehr anschaulich. Was man dabei vor allem auch lernen kann, die haben echt kein großes Team, die machen einfach mal und gucken dann, was dabei rauskommt und ob sich dieser Kanal halt für die lohnt. Die testen also halt eine ganze Menge. Und vor allem haben die eine Nische gefunden, die man thematisch wirklich 360 Grad spielen kann. Und kurz sagt, eigentlich sind wir kein Affiliate-Blog, sondern wir sind eigentlich eine Medienmarke. Viel Spaß bei der Episode mit Kurt und jetzt direkt rein in den spannenden Content. Moin Kurt.
Moin Rolf. Danke für die Einladung.
Sag doch einfach mal, ja, in guter alter OMR Education Tradition, wer du bist und warum wir hier zusammensitzen heute.
Also ich bin Gründer und Geschäftsführer von Dads Life, mittlerweile der größten Väter-Community im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das Spannende für dich und eure Hörer ist sicher, dass wir ein Geschäftsmodell, das vielleicht viele schon für tot gesagt haben, wieder entdeckt haben oder für uns entdeckt haben und das relativ erfolgreich hochgezogen haben die letzten 2,5 Jahre jetzt.
Wie dass ich dich kennengelernt habe, ist auch so eine richtig schöne Internetgeschichte eigentlich. Also ich kannte euren Blog tatsächlich, weil ich Sachen recherchiert habe. Also ich war eigentlich so mehr oder weniger euer Kunde. Und dann haben wir uns über LinkedIn mal kennengelernt. Und dann hatte ich jemand gesehen, dass du vorher mal von diesem Blog kommst. Und seitdem sind wir so ein bisschen im Austausch. Und wie du schon sagst, Affiliate-Marketing ist, glaube ich, ein richtig spannendes Feld. Weil wir wissen da, glaube ich, alle ein bisschen was drüber, aber keiner weiß so richtig, wie es funktioniert. Dann sag uns doch einfach mal, was ist Affiliate-Marketing eigentlich?
Ja, das Spannende, was du gerade beschrieben hast, du kennst uns schon über unseren Blog, du bist wahrscheinlich über die Suchmaschine Google auf uns gekommen. Letztlich ist für uns Affiliate Marketing ja nur die Endstation unserer gesamten User Journey. letztlich das Vergütungsmodell und das Conversion-Ziel. Affiliate Marketing jetzt rein von der Definition her kennen wahrscheinlich eure Hörer eh sehr gut. Da geht es um Empfehlungen für Dienstleistungen und Produkte. Und für diese Empfehlungen, wenn dann der Lead und die Vermittlung, der Abschluss erfolgt, gibt's ein Provisionsmodell, das je nach Partner verschieden ist, von 5 bis nach oben hin ist es relativ offen. Das kommt dann auf das Verhandlungsgeschick drauf an. Und wir haben es halt geschafft, diese Reise sehr spannend zu gestalten und erfolgreich zu gestalten und sind mittlerweile sehr, sehr groß geworden und haben einige Hebel gefunden, um dieses Affiliate-Modell letztlich für uns gut auszunutzen.
Kann man Affiliate-Marketing als Blog-Marketing beschreiben oder ist das zu kurz gegriffen?
Na, letztlich geht es schon darum, du brauchst dein Zuhause sozusagen, du brauchst schon eine Webseite, einen Blog, von dem du auf die Affiliate-Partner linken kannst. Also das Wesen des Affiliate-Marketings ist ja, dass du einen Tracking-Code in deinen Link gibst auf der Webseite, wo du dann auch in den Affiliate-Netzwerken mittracken kannst, wie viel Traffic und wie viele Abschlüsse es dann wirklich über deine Seite passiert. Von dem her brauchst du schon grundsätzlich eine Webseite, wobei wir sind ganz am Anfang gestartet, 2016 sind wir gestartet als reine Facebook-Seite, wo auch unser Ziel war eigentlich nur, eine Community zu erschaffen für Väter. Es gab natürlich schon Väterseiten, aber aus unserer Sicht keine zufriedenstellenden, ohne wen angreifen zu wollen. Aber wir wollten einfach ein anderes Umfeld, einen digitalen Stammtisch erschaffen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und da haben wir von Anfang an auch gesagt, bei uns wird nicht nur über Herausforderungen des Väterdaseins diskutiert, über Ängste und Sorgen. Bei uns wird auch gelacht natürlich, aber auch über Produkte diskutiert. Und von dem her haben wir unsere User von Anfang an schon über die Social Media Kanäle, was ein sehr wichtiger Treiber für uns ist, auch was Affiliate Marketing betrifft. Aber weniger aus der Push-Sicht, sondern auch für unseren Pull-Marketing-Kanal, also Google, ist Social Media enorm wichtig für uns, um Brand-Building zu machen, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Von dem her haben wir von Anfang an unsere User dahin erzogen, dass auch Produkte bei uns gepostet werden und sie sind damit aufgewachsen, dass auf Dads Live auch über Produkte diskutiert wird. Und da haben wir natürlich einen Social-Tracking-Link gehabt oder haben wir immer noch, wo wir sozusagen Push-Kampagnen oder Push-Postings machen, was Affiliate betrifft.
Also ihr macht das auf mehreren Plattformen, also auf den Social-Media-Kanälen und dann auch auf dem eigenen Blog, den ihr habt.
Genau, wobei 98% unseres Umsatzes kommt über unsere Webseite und 2% über andere Kanäle. Und wir sind auch mittlerweile wieder zurückgegangen zu den Ursprüngen, dass unsere Social Media Plattformen, also Facebook, Instagram, auch wirklich der Community dienen. Also es war von Anfang an unser Ziel, eben einen Wohlfühlort für Väter zu erschaffen und ihnen ein Zuhause zu bieten, wo sie eben unter Gleichgesinnten diskutieren können. Und deswegen haben wir die Community jetzt wieder stärker im Fokus, was unsere Social-Media-Kanäle betrifft. Aber die Webseite, wie man eh auf den ersten Blick schon sieht, ist natürlich produktgetrieben. Da geht es nur um Produkte.
Aber lass uns doch mal die Katze aus dem Sack lassen, denn das klingt jetzt ja alles sehr romantisch, was du da erzählst, dass sich da eben halt eben eine kleine Community gebildet hat, die sich über das Väterdasein halt irgendwie austauscht. Ihr seid ja richtig groß. Verrat uns doch mal, wie groß ihr eigentlich seid.
Mhm. Wir haben auf Facebook mittlerweile 250.000 Fans, erreichen insgesamt über all unsere Kanäle 3,2 Millionen Väter im Monat. Das ist schon relativ spannend. Wir haben auf unserer Webseite 850.000 Monthly Users und Daily Users haben wir ca. 40.000 momentan. Was unsere Umsätze betrifft, ich kann dir jetzt verraten, was wir für unsere Partner generieren. Unsere Umsätze möchte ich etwas geheimer halten noch, aber man kann sich das ja ungefähr dann ausrechnen. Also wir haben jetzt im November werden wir zum ersten Mal die 1 Million Euro knacken für unsere Partner. Also wir haben in Summe jetzt im November, der ist noch nicht aus, aber wir sind schon drüber, die 1 Million Euro Umsatz geknackt für unsere Partner, was wir sozusagen in Bewegung setzen für sie. Und das ist schon ganz ordentlich, bei eben circa 1,2 Millionen Visits im Monat.
Das ist richtig krass. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich Kurt eingeladen habe, um über dieses Thema zu sprechen, denn die Jungs sind richtig erfolgreich. Ihr seid zu dritt, oder? Im Gründerteam.
Genau, wir sind das Kernteam, sind 3 Leute, 3 Gründer. Wir kommen natürlich aus dem Digital-Business. Also wir wussten schon von Anfang an, was wir da machen und was wir vorhaben, wenngleich wir tatsächlich noch kein Geschäftsmodell hatten 2016. Also das hat sich auch durch die Community ergeben. Wir sind relativ schnell gewachsen und irgendwann kamen dann auch die Fragen von Väter, habt ihr Empfehlungen, was Kinderfahrräder betrifft oder Empfehlungen für Familienhotels oder Spielzeug? Und dann haben wir uns gedacht, na gut, wenn es da einen Need gibt von der Community, von den Usern, dann versuchen wir doch, die letzte Station vor dem Kaufabschluss zu sein. Ja. Also wir sind ja im Sales Funnel von Top bis Bottom überall vertreten. Top ist natürlich Social Media, das ist eben einmal Awareness zu schaffen. Und Bottom ist dann halt wirklich unsere Webseite und SEO, wo du halt im Prinzip als User, wenn du jetzt Kinderfahrräder suchst, dann bist du in Wahrheit nur noch einen Klick davon entfernt, auch ein Kinderfahrrad zu kaufen. Und da kommen wir ins Spiel und unsere Beiträge ins Spiel. Und wir haben mittlerweile ein Team von Experten um uns geschart, die wirklich die Beiträge sehr intensiv recherchieren. Wir sind mit den Händlern direkt in Kontakt, fragen immer wieder nach, versuchen up to date zu bleiben, was die Produkte betrifft. Und ich glaube, dass wir einfach diese Search Intention von den Usern perfekt abbilden, ja, und letztlich auch extrem gut konvertieren dadurch.
Also daraus leite ich zwei Sachen ab. Zum einen ist also die Content-Qualität entscheidend. Also wenn du sagst, dass ihr mit Experten zusammenarbeitet, die sich mit den Produkten gut auskennen. Und zum zweiten spielt dann SEO ja wahrscheinlich auch eine entscheidende Rolle dabei.
Genau, SEO ist unser Haupthebel. Wir sind eben von diesen 1,2 Millionen Visits machen wir 95% über SEO. Bei uns geht es ja auch um die Bias-Keywords sozusagen. Also es geht ja darum, eben Keywords, die für unsere Community relevant sind, aber die auch natürlich diesen Impuls in sich haben, ich möchte das kaufen. Also bei uns geht es jetzt weniger um die Info-Keywords, sondern eben um die Bias-Keywords. Und letztlich eben, wie ich schon gesagt habe, sind unsere Beiträge so aufgebaut, dass sie gut zu konsumieren sind. Du hast die wichtigsten Facts, du hast die Problemstellung und die wichtigsten Facts gleich in der Einleitung mit einer Checkliste in Bullet Points. Dann kommen unsere Empfehlungen, die wir kuratieren, die wir recherchieren. Dann kommen die Bestsellerlisten und dann kommen die Angebote und zum Schluss noch die FAQs. Das heißt, es gibt in Wahrheit, oder das ist unsere Vision, für den User keinen Grund mehr, auf die SERPs wieder zurückzuspringen, ja, und wieder bei Google weiterzusuchen, weil du solltest eigentlich bei Dads Life in diesem Beitrag alles finden, was du als Vater oder auch natürlich als Mutter, es gibt ja nicht nur Väter, die Kinderfahrräder suchen oder Kinderspielzeug. Also im Prinzip sind wir natürlich eine Väter-Community, aber decken den Elternbedarf, würde ich jetzt mal sagen, ab. Ja. Und die Conversion Rates, die geben uns ja auch recht. Also 25% Conversion Rates bei unseren Beiträgen sind schon relativ stattlich, würde ich mal sagen, ja.
Also jeder Vierte, der sich einen Beitrag zum Beispiel über so ein Kinderfahrrad anguckt, kauft dann auch tatsächlich eins?
Kaufen nicht, aber er geht zumindest über unsere Links zu den Händlern und bei den Händlern haben wir eine Conversion Rate zwischen 25%.
Echt sehr gut.
Ja, das ist sehr gut, aber eben, das sage ich ja, das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, dass wir die Beiträge einfach so gestalten, wie es wir auch gerne lesen würden. Ja, wir sind ja selber drei Väter mit insgesamt 6 Kindern im Alter von, mein Kleinster ist jetzt 6 Monate und der Älteste von uns drei ist jetzt 10, glaube ich. Also wir decken ja wirklich, und das ist jetzt nicht nur so ein Marketing-Sprech von Väter für Väter, sondern es ist bei uns tatsächlich, es ist ja aus dem Antrieb gekommen, wir wollen ja für uns auch was schaffen. Ja, also nicht nur ein Business, von dem wir leben können, sondern wirklich auch eine Leidenschaft, eine Liebhaberei. Und das war sie auch eigentlich bis heuer. Also so richtig das Geschäftsmodell, Proof of Concept ist letztes Jahr erfolgt, da wussten wir schon, okay, das lässt sich gut skalieren, aber so richtig durch die Decke ging es heuer natürlich, auch Corona-bedingt, aber wir haben dann schon gemerkt, dass so nach der ersten Welle, nach der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr, wo uns März und April richtig geflasht haben, was unsere Umsatzzahlen betrifft, und wir auch dachten, okay, das ist jetzt nur durch Corona oder primär durch Corona. Und wir haben diese Flughöhe einfach halten können. Ja. Wir waren dann einfach auch im Sommer sehr stark und jetzt im Weihnachtsgeschäft ist richtig crazy. Ja.
Wie viel ist das angewachsen?
Wie schnell oder wie viel?
Wie viel?
Ja, 500% Steigerung zum letzten Jahr.
Also ja, Verfünffachung.
Es ist wirklich krass. Also wir waren letztes Jahr schon sehr zufrieden. Wie gesagt, es war eigentlich letztes Jahr auch unter Anführungszeichen nur ein Hobby, aber schon mit der Aussicht, das kann durch die Decke gehen. Ja, wir haben bewusst auch keine Investoren an Bord, auch wenn es schon Anfragen gab, aber wir wollten organisch wachsen, wir wollten in Ruhe wachsen auch. Wir sind ja auch mittlerweile schon Ende 30, Anfang 40, das heißt für Gründer wahrscheinlich relativ alt, aber das ist vielleicht auch unser Erfolgsgeheimnis, dass wir nicht hektisch werden, auch wenn es einmal Rückschläge gibt, dass wir auch jeden Euro, den wir ausgeben, wieder verdienen wollen. Also wir haben keine Kredite laufen oder sonstige Sachen. Von dem her, glaube ich, ist das ein sehr gesundes Wachstum. Und 500% hat uns natürlich selbst ein bisschen überrascht. Deswegen mussten wir dann auch eine GmbH gründen im September. Und seitdem ist es auch ein richtiges Business. Es war schon davor absehbar, dass es eins wird, aber jetzt ist es endgültig einzementiert.
Bei den Zahlen klingt das auch wirklich so. Lass uns doch jetzt mal an das Handwerk gehen. Also was man ja schon mal sagen kann, bei Affiliate Marketing macht es ja definitiv Sinn, wenn du nur ein spezielles Thema bedienst und nicht so eine Plattform bist, die alles anbietet, einfach, um dich als Experten auszuweisen. Ihr standardisiert das extrem, wenn ihr Content baut, oder sehe ich das falsch?
Das ist richtig. Also grundsätzlich besetzen wir die Nische eben, die aber bei uns relativ groß ist, weil von Kinderspielzeug bis Familienurlaube ist im Prinzip alles dabei, was Eltern so suchen oder brauchen. Aber es ist auch wichtig für Google. Wir sind natürlich auch in dem Google-Algorithmus klassifiziert und es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn wir plötzlich über Werkzeuge schreiben würden. Mhm. Von dem her achten wir penibel darauf, dass unsere Taxonomie auch immer stimmig bleibt und ist und wir nicht zu tief in gewisse Materien reingehen. Und letztlich haben wir ein System entwickelt, auch bei unseren Beiträgen. Unsere Beiträge werden im Schnitt 20 Mal überarbeitet, bis sie dann letztlich wirklich fertig sind. Fertig gibt's im Digitalbereich ja eh nie. Also es gibt immer wieder Updates natürlich, wenn Produkte auslaufen, wenn 404er Fehlermeldungen sind und so weiter. Aber letztlich, klar, wir sind ein Mini-Team eigentlich für das, was wir machen. Wir betreuen alle Social-Media-Kanäle selbst. Wir machen alle Beiträge selbst mit einem erweiterten Team natürlich. Also ganz zu dritt wird es nicht gehen, aber wir sind zu sechst insgesamt mit drei Freelancern. Und für das, glaube ich, bringen wir ziemlich viel PS auf die Straße. Und das geht halt auch nur, weil wir ziemlich viel automatisiert haben und weil bei uns einfach ein Rädchen ineinander greift. Wir arbeiten an insgesamt 5 verschiedenen Standorten, alles remote. Also das, was durch Corona jetzt vielleicht passiert ist, ist bei uns schon seit 3 Jahren Realität und funktioniert perfekt. Und ja, wir haben ein System im Prinzip aufgebaut, das zum einen die Community-Bedürfnisse befriedigt, zum anderen die Search-Intentions von Google befriedigt. Und in Summe braucht's aber einfach eine starke Marke. Und die haben wir aufgebaut in den letzten 4 Jahren. Ohne starke Marke wird das alles nicht funktionieren. Also nur die Kanäle alleine sind's ja nicht. Das ist im Prinzip das Zusammenspiel aus der gesamten Online-Marketing-Welt.
Warum braucht man dabei eine starke Marke? Weil die Leute, also dann das Kundenvertrauen da ist, oder?
Warum? Erstens das und auch, weil Google natürlich seit den Updates spätestens 2019 immer mehr in Richtung Entitäten geht, immer mehr in Richtung Vertrauen geht, Glaubwürdigkeit geht. Also wenn du was suchst, dann willst du Ergebnisse haben, willst du auf Ergebnisse klicken, die vertrauenswürdig sind. Ja, mit Dads Life haben wir natürlich eine Marke geschaffen, die bei den meisten oder nicht bei den meisten, aber vielen wahrscheinlich schon top of mind ist. Und deswegen gibt's einfach auch dieses Vertrauen. Ich klicke da drauf, auch wenn wir vielleicht nur an Position 3 sind. Aber die kenne ich, die habe ich schon mal mitbekommen. Das sind Väter, denen vertraue ich, da klicke ich drauf. Und dann sind sie im Prinzip in unserer Welt und dann greift hoffentlich das, was ich vorher gesagt habe, dass sie im Prinzip keinen Grund mehr sehen, um da wieder wegzugehen. Im Gegenteil, also wir bieten ja viel, viel mehr noch an in unserer Welt und sie sollen ja weitermachen und das gutiert Google natürlich auch, dass sie lange bei uns bleiben und dass sie natürlich auch Conversions machen. Ja, das ist für Google natürlich extrem interessant und spannend, dass unsere User nicht nur einen Beitrag durchlesen und dann wieder zurückspringen, sondern es passiert eine Aktion. Sie gehen weiter zu unseren Partnern und schließen bei unseren Partnern dann auch sehr oft einen Kauf ab.
Also Affiliate-Marketing braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen.
Ja, also das geht wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Bei uns ging es nicht von heute auf morgen, aber auch, weil wir es bewusst so entschieden haben. Ja, wir haben bewusst eben, wie ich vorher schon gesagt habe, das alles relativ langsam und behutsam aufgebaut. Wir wollten auch eine Marke erschaffen, wir haben eine Marke erschaffen. Es war gar nicht unser Plan, dass letztlich das alles in Affiliate-Marketing einzahlen soll. Aber jetzt gibt uns unsere Intuition, die wir damals hatten, unsere Erfahrungswerte, die wir natürlich von unseren Businesses vorher hatten oder von unseren Jobstationen, gibt uns natürlich jetzt recht, dass das, was Google jetzt schon seit einigen Jahren macht und speziell seit 1,5, 2 Jahren intensiv, das zahlt sich jetzt bei uns natürlich doppelt und dreifach aus, weil wir diese starke Brand haben und diese Vertrauenswürdigkeit unserer User haben und die Community natürlich im Hintergrund. Es gibt ja, Google ist ja auch eine Blackbox und du weißt ja nie genau, was zahlt in den Algorithmus genau ein, aber es gibt schon die These, die Social Signals, wenn du eine starke Community auf Facebook oder auf Instagram hast, dass das auch letztlich auf SEO einzahlt. Und wir schaffen es mittlerweile einfach sehr, sehr schnell auf die erste Seite zu kommen. Also früher hieß es, du brauchst zumindest ein Jahr, bis die Domain stark genug ist und so weiter, bis die URL stark genug ist. Wir schaffen es mittlerweile auch innerhalb von einem Monat mit gewissen Beiträgen auf die Seite 1 zu kommen. Und da kommen sicher diese ganzen Parameter ins Spiel, die ich vorher gerade gesagt habe. Also Brandbuilding, Vertrauenswürdigkeit und so weiter.
Und ihr benutzt die Community, um dann so eine Art Grundrauschen zu erzeugen. Also ihr sagt dann, wir haben einen neuen Beitrag auf der Seite und dann kommen die Leute automatisch und gucken erstmal nach.
Genau, also wir machen natürlich klassische Linkposts auch auf Facebook, posten unsere Beiträge, die wir machen, um sozusagen mal den ersten Schwung draußen zu haben, um mal die ersten Signale auch an Google zu senden, aber auch natürlich, um User direkt auf die Beiträge zu bringen. Nur letztlich ist es halt beim Push-Marketing so, dass du extrem viel Streuverlust hast, weil die wenigsten, die du damit erreichst, suchen wahrscheinlich jetzt genau ein Kinderfahrrad. Und die organischen Reichweiten, wie wir alle wissen, sind auf Facebook auch nicht mehr die besten, gerade bei Linkposts. Von dem her ist es ein Mosaiksteinchen, das einzahlt in unseren Gesamtauftritt und in den Gesamterfolg letztlich. Also es ist jetzt nicht extrem gewinnversprechend, diese Linkposts zu machen, aber eben es zahlt ein in die gesamte Bühne.
Aber auch schon mal ein guter Baustein für Leute da draußen, die ja schon bei Social ein gewisses Grundrauschen ja haben, die mal die eigene Facebook-Gruppe zum Beispiel betreiben oder im B2B eben halt irgendwo eine andere Gruppe zum Beispiel haben, die sagen, okay, ich möchte jetzt mit Affiliate anfangen, dann können die das ja schon mal nutzen, um dann für ihren eigenen Blog dann Werbung zu machen. Lass uns mal in die Praxis gehen und vielleicht mal sogar bei dem Kinderfahrradbeispiel bleiben. Wie baue ich denn aus dem Thema Kinderfahrrad einen guten Affiliate-Beitrag?
Na, letztlich geht's darum, so wie es wir halt machen und so wie es wahrscheinlich viele andere machen, mit Keyword-Recherche-Tools einmal rauszufinden, wie viel Suchvolumen gibt's überhaupt auf das Keyword. Das ist mal ganz entscheidend, weil nur ein Keyword im Kopf oder nur ein Thema im Kopf zu haben alleine reicht natürlich nicht. Und unser Erfolgsgeheimnis unter Anführungszeichen ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber wir messen halt alles und ständig. Also bei uns gibt's nichts, was nicht gemessen wird, und wir arbeiten sehr, sehr lean. Das heißt, wir geben Beiträge auch dann rudimentär raus, um mal zu schauen, wie es ankommt. Und dann werden sie nach und nach verfeinert. Also grundsätzlich geht es darum, mal im ersten Schritt eine Keyword-Recherche zu machen. Wie hoch ist das Suchvolumen bei diesem Keyword? Und dann geht es darum, auch diese Suchintention der User einfach zu befriedigen. Also wenn ein Kinderfahrrad sucht, dann will er natürlich alles wissen, ja, von Zollgröße für die Kinder, auch wenn ein Kind zwischen zwei Zollgrößen ist. Also es geht darum, einfach diese Fragen, die mit dem Keyword verbunden sind, mal zu beantworten. Ja. Das machen wir meistens in der Einleitung schon mit einer Checkliste. Und dann geht's relativ schnell mal in die Produktmaterie rein, wo wir im Prinzip einfach die besten, aus unserer Sicht besten Kinderfahrräder, wir testen ja nichts unter Laborbedingungen, aber wir sind ja, wie gesagt, selber Väter, haben alle Kinderfahrräder zu Hause und können dann schon auch aus unseren Erfahrungswerten sagen, was ist wirklich ein gutes Kinderfahrrad. Aber darüber hinaus mittlerweile können es wir noch besser sagen, weil wir auf einen riesigen Datenschatz von Verkäufen, von echten Verkäufen zurückgreifen können. Also wir sind jetzt nicht mehr angewiesen auf, ja, das funktioniert bei Amazon ganz gut, sondern wir haben zum Beispiel einen direkten Partner mit Woombikes, ein Startup, ein sehr spannendes Startup oder mittlerweile schon großes Unternehmen aus Österreich, die wahrscheinlich beliebteste Kinderfahrradmarke im deutschsprachigen Raum zumindest. Und da wissen wir, da verkaufen wir einfach, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber zum Beispiel jeden Tag ein Kinderfahrrad von Woom. Also wir sehen ja auch mit den echten Verkäufen, was wirklich funktioniert, oder auch bei Spielzeug, bei Kugelbahnen. Ich kann dir genau sagen, welche Kugelbahnen am besten bei uns funktionieren, weil wir sie einfach durch unsere Daten einfach genau ablesen können, wie viele Kugelbahnen von der Marke, ich sage jetzt mal Trihorse, werden verkauft und wie viele werden zurückgeschickt. Ja, und wenn diese Retour-Prozentmarke sehr, sehr gering ist, dann gehen wir davon aus, dass die User, dass die Käufer zufrieden sind mit dem Produkt. Also es ist im Prinzip schon komplexer bei uns mittlerweile, weil wir auf Datensätze zurückgreifen, weil wir auf natürlich Bewertungen zurückgreifen, weil wir auf Testergebnisse, also wir schauen uns alle Testergebnisse von Stiftung Warentest an, von Ökotest, von Ökotex und so weiter, um wirklich, was ich vorher schon gesagt habe, den Usern einfach das perfekte Bild bieten zu können. Wir wollen ja, dass der Vater oder die Mutter letztlich diese Recherche, diesen Aufwand, für den wir dann letztlich ja auch vergütet werden, nicht haben müssen. Ja, dass sie nicht irgendwie in Foren rumsurfen müssen und User-Kommentare anschauen müssen, wie funktioniert das Fahrrad jetzt wirklich, wie gut können die Kinder damit fahren, sondern wir erledigen diese Arbeit mit unseren persönlichen Einflüssen oder Eindrücken, mit den Sachen, die wir natürlich recherchieren und mit den Testergebnissen. Und deswegen meine ich ja, es gibt in Wahrheit, oder hoffen wir zumindest, das wäre unsere Vision, keinen Grund, warum die User wieder zurückspringen müssten auf die Google-Suchergebnisse und einen anderen Beitrag finden müssten, weil sie da das Gefühl haben, sie werden besser serviciert. Wir sind im Prinzip der Verkäufer, der Produktratgeber, die Empfehlungsplattform und der tägliche Begleiter letztlich auch für die Väter.
Schreibt ihr jedes Jahr dann einen neuen Beitrag zum gleichen Thema? Es gibt ja Sachen, die jedes Jahr wiederkommen. Also Sommer, Planschbecken zum Beispiel, um ein Beispiel zu sagen. Oder aktualisiert ihr bestehende Beiträge dann auf das Jahr 2020, 2021, 2022?
Na, sie werden, wie gesagt, laufend, also bis ein Beitrag jetzt wirklich fertig ist. Es gibt bei uns mehrere Phasen und bis ein Beitrag wirklich fertig ist, vergehen ohnehin Wochen oder Monate. Aber der Beitrag Planschbecken wird jetzt nicht jedes Jahr auf Planschbecken 2021 aktualisiert. Aber natürlich gehen wir dann vor dem Hauptbeitrag Planschbecken dann runter, vielleicht mit Planschbecken mit Sonnensegel und so weiter, Planschbecken in Quadratform und so weiter. Es kommt natürlich immer darauf an, wie das Suchvolumen von den einzelnen Keywords ist und ob es da wirklich auch ein Bedürfnis gibt, noch granularer runterzugehen in diesem Hauptbeitrag. Aber wir aktualisieren, wie gesagt, ständig. Wir haben einen Produktscout, der im Prinzip nichts anderes macht, als unsere mittlerweile über 50.000 Artikel, die wir eingebunden haben, auf unserer Webseite zu aktualisieren, zu schauen, sind die Produkte noch aktuell, weil du linkst ja oft zu Amazon zum Beispiel und das Produkt ist nicht mehr verfügbar und. Wir wollen einfach die User, unsere Community perfekt servicieren und das ist sehr, sehr viel Aufwand und da gehört eben nicht nur der Beitrag an sich dazu, vielleicht an einer Formulierung zu schrauben, sondern auch wirklich passen die internen Verlinkungen noch, ist die Taxonomie noch stimmig und passen die Produkte letztlich auch oder gibt schon neuere Produkte. Insofern natürlich produktmäßig versuchen wir immer up to date zu bleiben, aber das passiert in einem 2-Wochen-Zyklus im Prinzip.
Das klingt wirklich nach sehr viel Aufwand. Wenn man jetzt mal so, vor allem wenn man jetzt mal so anfängt, eine Liste zu schreiben, eben mal, welche Online-Marketing-Disziplin man für Affiliate-Marketing braucht, die wird ja gerade immer länger. Also wir haben bei Content-Marketing angefangen, jetzt waren wir schon ein bisschen bei Digital Analytics, dass das einmal halt eine große Rolle spielt. Ich hätte noch eine Frage zum Content. Wie wichtig zum Beispiel sind dabei Videos oder setzt ihr sowas gar nicht ein?
Ja, das ist spannend. Wir haben im Frühjahr einen Test gefahren oder wollten einen Test fahren, auch anlässlich von TikTok. Wir wollten eigentlich unsere Grund-DNA ist natürlich die Produktwelt. Ja. Also wir sind, wie gesagt, natürlich eine Community für Väter. Wir differenzieren ja auch, wir haben im Prinzip zwei Kanäle. Also wir unterscheiden eben zwischen zwei Kanäle. Das sind die Social-Media-Kanäle, wo es tatsächlich um die Interaktion geht, mit den Vätern gemeinsam, aber auch unter den Vätern und dann eben die Webseite, wo ja eigentlich keine Interaktion besteht. Also da empfehlen wir, das ist ja letztlich eine quasi Einbahnstraße, da empfehlen wir die Produkte und informieren die Väter, servicieren die Väter. Und wir wollten natürlich schon auch diese Klammer etwas schließen und versuchten im Frühjahr auch professionell mit Videodreh und so weiter Produktchecks zu machen. Also eine Minute ein Check, ein Produkt sozusagen. Das war so die Grundidee für TikTok eigentlich. Und habe dann auch mit Experten, gerade auf LinkedIn, mit Adil zum Beispiel, viel gesprochen. Und TikTok ist einfach wirklich toppest of the funnel. Ja. Also du musst, wie auch der Adil immer sagt, weg von dem Branding, weg von du willst was verkaufen. Das war mir auch schnell klar. Wir hatten 3 Testvideos mal erstellt, wie ich schon gesagt habe. Wir sind sehr lean unterwegs. Wir probieren die Dinge einfach aus. Das ist ja auch der Vorteil in einem Startup ohne Investoren, ohne Menschen, die dir reinreden sozusagen oder sagen wollen, wie es vielleicht besser wäre. Wir probieren die Dinge einfach aus, sei es jetzt bei TikTok oder Podcasts. Wir versuchen die Dinge. Das haben wir versucht. Das hat nicht wirklich funktioniert, auch weil es zu werblich war. Und für TikTok und ich glaube auch für Instagram und Facebook ist das einfach nicht das richtige Format. Was natürlich schon spannend ist oder wäre natürlich das Ganze über YouTube zu machen. Also das ist schon eine Idee von uns, unsere Produktratgeber, unsere Beiträge auf der Webseite letztlich auch in Videoform irgendwie darzustellen, weil sie auch sich perfekt eignen würde, aber da fehlen uns momentan einfach die Ressourcen dafür.
Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich darf euch einen weiteren Supporter der heutigen Episode vorstellen. Das ist Taxdo, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Die helfen euch dabei, euer Leben und vor allem das von eurem Steuerberater deutlich einfacher zu machen. Warum? Wenn ihr im E-Commerce unterwegs seid und grenzüberschreitenden Handel betreibt, zum Beispiel im Rahmen des Fulfillment bei Amazon, also dem FBA, mit der Option Pan-EU oder Mitteleuropa, dann wird die Finanzbuchhaltung für euch deutlich komplexer und anspruchsvoller. Denn auch im EU-Ausland müsst ihr euch dann umsatzsteuerlich registrieren und eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Dabei hilft euch Taxdo, die haben eine vollständige API-basierte Plattform, die sie euch zur Verfügung stellen, die euch helfen, das einfach automatisch abzuwickeln. Egal, ob ihr in 3, 4, 5 oder mehr EU-Staaten umsatzsteuerpflichtig seid. Ihr habt einen Ansprechpartner in Hamburg, der ist für euch da. Also eine runde Sache, die euch einfach hilft, dieses komplexe Thema zu automatisieren und zu vereinfachen. Die haben viele zufriedene Kunden vom DAX-Konzern bis zum kleinen Unternehmen, unter anderem auch Ankerkraut, Little Lunch oder Snox. Und es ist auch vollkommen egal, ob ihr 10.000, 50.000 oder mehr Transaktionen monatlich über die API abwickeln wollt. Das läuft alles voll automatisch. Die haben noch eine gute Aktion für euch. Und zwar schreibt doch einfach mal eine E-Mail an omr@taxdo.com. In den Betreff einfach OMR schreiben, dann bekommt ihr einen Rabatt und zwar die ersten 3 Monate bekommt ihr das Grundpaket dann kostenlos. Für normal kostet das 89 € im Monat. Also nutzt eure Chance auf eine 3-monatige kostenlose Testphase. Einfach eine E-Mail schreiben an omr@taxdo.com. Lass uns mal noch kurz über eure Contentplanung reden, bevor wir auf die unterschiedlichen Plattformen eingehen, wo ihr unterwegs seid. Da habe ich nämlich auch noch ganz viele Fragen. Bei der Contentplanung, du hast ja eben gesagt, ihr braucht ungefähr 4 Monate, bis ihr mit eurem Beitrag auf der 1 seid. Das heißt, ihr müsst dann ja schon im Juni wissen, was ungefähr an Weihnachten angesagt ist, um damit dann auf der ersten Google-Seite zu ranken.
Richtig, also wir sehen ja auch das bestehende Jahr immer als Vorgriff für das nächste Jahr. Alles, was wir jetzt tun, wird sich nächstes Jahr widerspiegeln in unseren Ergebnissen. Also wir haben im Jänner, machen wir immer eine Klausur, wo wir die Roadmap besprechen sozusagen. Und das erste Quartal ist im Prinzip nur dafür da, die Beiträge anzulegen sozusagen oder die Beiträge zu gestalten. Und wir verbringen im Prinzip die ersten 3 Monate nur damit, neue Beiträge zu identifizieren und letztlich auch umzusetzen. Mit dem Wissen, dass sie mutmaßlich für das bestehende Jahr keine große Auswirkung mehr haben. Wie gesagt, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber letztlich machen wir alles für das nächste Jahr, weil du brauchst schon auch, um richtig gut performen zu können, muss die URL zumindest roundabout 1 Jahr sein. Ja. Also das ist nach wie vor noch im SEO-Bereich ist das so und das sehen auch wir. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt Beiträge. Wir hatten mal einen Beitrag, die 7 besten Kinderhotels in Kroatien. Die haben wir auf Facebook gepostet und warum auch immer hatten die wahnsinnig viel Traffic. Also wir hatten innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube, 7.000, 8.000 Linkklicks auf diesen Beitrag und 2 Tage später war dieser Beitrag bei Google auf Seite 1. Also da gibt's schon eine Korrelation zumindest, würde ich sagen. Und das sind aber die Ausnahmen. Also in der Regel sind wir schon sehr, sehr schnell unterwegs. Also wie du gesagt hast, ein paar Monate reichen meistens schon, um auf die erste Seite zu kommen. Und da wird es ja schon mal spannend. Und aber unser Ziel ist natürlich, mit unseren Keywords an Nummer 1 zu ranken, was wir auch für sehr, sehr viele Keywords natürlich schon tun. Ja.
Ihr habt mit eurem Thema ja auch was besetzt, wo eigentlich immer Saison ist. Also klar, irgendwie Geburtstag hat immer ein Kind oder jeder ja übers Jahr. Dann gibt's ja, lass uns mal gerade überlegen, wie gesagt, immer, du hast Ostern, du hast Schulanfang, du hast Sommerferien, du hast Black Friday, Weihnachten, ist auch immer, habe ich irgendwas vergessen?
Nee, ist alles dabei. Also wie gesagt, unsere Saison fängt im Prinzip beim Valentinstag an, im Februar schon, weil natürlich, wir haben ja auch eine Geschenke-Rubrik sozusagen, wir haben ja auch einen Shop noch, wo du T-Shirts, Bodies, Lätzchen und so weiter kaufen kannst. Und da gibt's ja auch bei uns ganz viele Themenbereiche von Junggesellenabschied bis zu Muttertag, Valentinstag. Also unsere Saison fängt im Prinzip spätestens mit Valentinstag an. Und wie du schon beschrieben hast, da geht's dann weiter. Ostern war heuer unglaublich. Eben auch durch Corona natürlich bedingt. Also 20-30% des Umsatzes oder des Umsatzboosters ist sicher durch Corona auch entstanden. Aber es war auch abgerechnet von diesen 20-30% ein unglaubliches Ostergeschäft für uns. Und dann geht's eben weiter. Wir haben ja, unsere Keywords sind ja nicht nur Winter-Keywords oder nur Sommer-Keywords, sondern wir haben ja alle. Wir haben ja vom Planschbecken, Sandkiste, ja, alles, was halt so gibt für Kinder, bis hin zu den Wintersachen, ja, Schlitten, Bob, Skis und so weiter. Alles, was du als Vater für deine Kinder brauchst und wie du selber wahrscheinlich weißt, gibst du ja sehr, sehr viel Geld für Kinder aus. Und deswegen tue ich mir schwer auch sagen, auch schwer zu sagen, es ist eine Nische, weil es ist natürlich viel, viel mehr als eine Nische.
Ich reite auch gerade deshalb so drauf rum, damit man mal versteht, wie komplex euer Markt eigentlich ist. Also wenn man kennt diese Affiliate-Modelle ja wirklich immer, dass die sehr nischig sind. Also zum Beispiel einer meiner Heroes, der beschäftigt sich mit dem Thema Heizen. Der verkauft nur Heizungen und bei dem ist natürlich dann in der Heizsaison eben alles bei dem halt High Noon auf der Seite. Der wird sich dann übers Jahr eher überlegen müssen, wie schaffe ich trotzdem halt ein bisschen Traffic auf die Seite zu bekommen. Bei euch ist das ja so, durch diese ganzen Anlässe, die wir jetzt mal durchgegangen sind, dass ihr ja eigentlich permanent Abverkäufe generieren könnt, beziehungsweise eben auch in der Pflichtzeit Content zu produzieren.
Absolut, genau. Deswegen war es auch schön zu beobachten. Natürlich gibt es diese Peaks, also Ostern war natürlich dieser extreme Ausreißer. Aber dann sind wir eben nicht abgestürzt auf das Niveau von Februar, sondern konnten dieses Niveau von Ostern relativ gut halten. Auch über die Sommermonate, jetzt im Herbst rein, wo eigentlich eine relativ tote Zeit ist, würde ich mal sagen. Also August, September sind jetzt nicht so diese Einkaufsmonate, wo extrem viel Traffic normalerweise, ich kenne es aus der Medienbranche noch, da war ich eben über 10 Jahre tätig. Da kenne ich es noch, dass der Traffic natürlich im Juli, August, wo viele eben in Sommerferien sind, auf Urlaub sind und so weiter, war natürlich auch heuer etwas anders durch Corona. Aber wir konnten diese Flughöhe halten zum Glück. Das war für uns so der letzte Beweis, okay, das funktioniert einfach wirklich zu 100 oder zu 1000%. Und dann auch gleich im September die GmbH-Gründung, weil dann schon absehbar war, okay, das geht durch die Decke oder das geht weiterhin durch die Decke. Und wir haben immer Saison, wie du schon sagst. Da gibt es kein Monat, wo ein brutaler Einbruch bestünde. Und deswegen ist es natürlich toll für uns. Ja.
Also schön zu sehen, dass man eine Nische finden kann, die aber trotzdem breit ist und immer halt Anlässe bietet, ja auch Content-Ideen zu generieren und eben halt ja auch Content zu erzeugen. Spielt die Beitragslänge bei euch auf der Seite eine Rolle? Also hilft viel oder ist die Content-Qualität entscheidend?
Na, ich würde mal sagen, dass das klassische SEO, also in jedem dritten Wort das Keyword irgendwie zu benennen und irgendwie maschinenartig zu schreiben, das gibt's wahrscheinlich eh schon länger nicht mehr. Es muss, wie gesagt, diesen Search-Intent von den Usern treffen und da ist die Länge jetzt nicht extrem entscheidend. Natürlich haben wir eine gewisse Länge. Es gibt immer eine Einleitung bei uns sozusagen, wo die Problemstellung oder die Herausforderungen, was das Produkt betrifft oder was die Eltern vielleicht bezüglich des Produkts betrifft, angeht. Und dann kommen wir dann zur Problemlösung, zur Checkliste. Und da hast du dann ohnehin schon relativ viel Content in den ersten Blöcken sozusagen, dass wir eigentlich nie Gefahr laufen, da jetzt zu wenig Text zu haben, aber auch nicht zu viel Text zu haben. Wir wollen die User auch nicht erschlagen mit zu viel Informationen. Haben für uns schon auch herausgefunden, dass Männer, und das ist ja unsere Hauptzielgruppe, anders lesen oder anders konsumieren, auch sehr strukturierte Beiträge gerne haben, mit Bullet Points und so weiter, vielleicht auf den ersten Blick schon die wichtigsten Facts und Figures haben wollen. Und dementsprechend haben wir diese Beiträge immer wieder verbessert, immer wieder angegriffen, um zu schauen, wie funktionieren sie, wie schnell kommen wir zu den gewünschten Ergebnissen. Also es ist ein Continuous Improvement sozusagen.
Hast du da Tools, die du empfehlen kannst und die man für solche Analysen einsetzen kann?
Naja, letztlich sind wichtige Tools für uns die Keyword Planner sozusagen von Keyword Planner, Systrix und so weiter, wie sie alle heißen. Da verwenden wir die ganze Bandbreite. Mit Google Analytics natürlich den Traffic zu messen, das ist selbstverständlich. Und alle Metriken, die sonst über Social Media Kanäle zu messen sind, analysieren wir nicht nur täglich, sondern in Wahrheit minütlich, um zu schauen, wie verändern sich die Dinge. Den Sichtbarkeitsindex natürlich, das ist für uns sozusagen auch die Champions League von Systrix. Da sieht man sehr schön, wie unsere Entwicklung in den letzten 2 Jahren war. Also wenn wir jetzt September, Oktober oder auch November 2018 hernehmen, das ist gerade mal 2 Jahre her, da hatten wir einen Sichtbarkeitsindex von 0,5 wahrscheinlich. Und jetzt sind wir zwischen 13 und 14 unterwegs. Das ist schon eine irre Entwicklung und spiegelt sich dann natürlich auch auf den Visits und auf den ganzen Metriken wieder, die ich eben schon eingangs genannt habe.
Lass uns noch mal ein bisschen über die unterschiedlichen Kanäle sprechen, die ihr nutzt, weil da seid ihr ja auch sehr umtriebig. Du hast ja gesagt, dass die Webseite definitiv der wichtigste Kanal ist. Von Facebook kommt ihr her. Habt ihr dann eine Fanpage oder auch eine Gruppe?
Wir hatten es versucht, also es war auch so ein Versuch eben, Gruppen zu eröffnen mit Dads Berlin und Dads Wien, also lokale Gruppen. Wir wollten probieren, oder die gibt's nach wie vor noch, aber wir betreuen sie jetzt eher stiefmütterlich, würde ich mal sagen. Mhm. Gruppen sind extrem betreuungsintensiv. Du musst einfach für ein permanentes Grundrauschen sorgen, dann erzielst du sicher super Ergebnisse. Da gibt's ja auch in unserer Sparte sozusagen tolle Beispiele für Gruppen, die wirklich toll funktionieren.
Du musst in der Vätergruppe nur eine Impffrage stellen, dann geht's da richtig ab. Ja.
Das stimmt. Wir haben uns dann dafür entschieden, einfach das öffentlich zu machen. Natürlich ist es für die Väter zum Teil nicht so ideal, wir bekommen jeden Tag Dutzende Fragen von Väter, könnt ihr das bitte auf eurer Facebook-Seite posten, anonym oder auch mit Dad Rolf zum Beispiel, Fragen von Kindergeld bis zu, ich habe mich getrennt von meiner Freundin oder Frau, wie mache ich das jetzt mit den Betreuungszeiten für die Kinder, aber auch könnt ihr ein Familienauto empfehlen und. Das sind Fragen, die wir jeden Tag bekommen, die wir natürlich auch gerne, wo wir unsere Plattformen gerne zur Verfügung stellen. Und das ist witzig zu beobachten, dass einfach die Reichweiten auf diese Postings, und da gibt's kein Bild, da gibt's jetzt keinen großen Call to Action, außer hey, liebe Leute, könnt ihr Dad Rolf bitte helfen? Und da erreichen wir eigentlich permanent Reichweiten um die 100.000 Personen organisch. Mhm. Und mit Kommentaren von 100 Kommentaren aufwärts bis zu 200, 300, 400 Kommentaren. Also es braucht, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr ein lustiges Meme. Das haben wir natürlich auch, oder Sprüche. Aber es muss einfach zielgruppenrelevanten Content geben. Und ich glaube, dass wir das sehr, sehr gut schaffen, dass wir da sehr, sehr gut in der Umsetzung sind, auch sehr, sehr konsequent sind. Also wir haben den Postingplan, den wir 2016 erschaffen haben, den ziehen wir nach wie vor noch durch mit 13 bis 15 Postings pro Tag auf unserer Facebook-Seite.
13 bis 15 Stück am Tag.
Genau, ja. Das machen wir, wie gesagt, seit 2016. Und das bewährt sich. Wir sind ja auch ein bisschen auf dem Trip, oder wir sind davon überzeugt, never change a running system. Und es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Wir haben einen guten Content-Mix eben von Sprüchen, Memes, Link-Posts, Fragen von Usern, Fragen in gewissen Templates, die wir den Usern stellen, um auch im Prinzip Market Research zu machen, um auch mal reinzuhören in die Community. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Viele Impulse, viele Ideen, die wir jetzt umsetzen, sind von der Community ausgegangen. Wir werden jetzt am Montag dann verlautbaren, dass wir eine E-Sports League für Väter über 35 gründen mit einem Partner gemeinsam. Da beginnen die Turniere ab Dezember. Da ist der Impuls auch aus der Community heraus entstanden, ja, weil einfach der Need, das Bedürfnis so groß war, könnt ihr nicht irgendwie was machen, wo wir Väter gemeinsam zocken können und so weiter in einem professionellen Umfeld, aber mit einem Partner, wo es auch Preise gibt und so weiter, in einem Liga-Modus, aber eben wie gesagt nur für Väter über 35, weil das eine riesige Zielgruppe ist und weil die sich auch kompetitiv messen wollen, aber mit den Jüngeren nicht mehr mithalten können. Also der langen Rede kurzer Sinn, Community ist für uns das Herzstück, mit der generieren wir sehr viele Contents, sehr viele Ideen und sind dann letztlich auch eben bis zu TikTok jetzt, was unser jüngster Kanal ist, wo ich auch versuche, unsere Brand etwas zu personalisieren.
Lass uns da mal ein bisschen drüber reden, du als TikTok-Star. Was sind da deine Erfahrungen mit der Plattform?
Die Plattform ist wirklich extrem spannend, wenngleich auch extrem volatil. Also am Anfang ging es wirklich durch die Decke. Also durch die Decke ist relativ, aber für meine Verhältnisse, ich habe mit 0 Follower angefangen, bin dann relativ schnell mal auf 1.000 gekommen, dann relativ schnell mal auf 5.000, dann 10.000. Hatte dann auch Videos dabei. Das erfolgreichste ist jetzt mit 1,4 Millionen Views. Und würde mal sagen, im Schnitt wahrscheinlich fünfstellige Viewzahlen, was sicher ganz ordentlich ist. Aber dann kam auch irgendwann einmal der Einbruch, wo ich dann gemerkt habe, egal was ich mache, egal wie ich es mache, irgendwie komme ich auf nicht mehr Views, also vielleicht 1.500 oder 2.000 Views. Und das ist natürlich schon für den Aufwand etwas frustrierend. Aber ich habe dann weitergemacht und jetzt hat sich's wieder normalisiert, würde ich sagen. Jetzt mache ich jeden Tag ein Video. Das geht sich ganz gut aus mit den Ressourcen. Habe jetzt auch mittlerweile schon eine kleine Community um mich geschart, hauptsächlich aus Müttern. Die sind einfach, die interagieren einfach mehr als Väter, was aber generell ein Phänomen ist. Deswegen sind wir auch stolz auf unsere Interaktionszahlen, weil Väter oder Männer tatsächlich schwerer zu bewegen sind für einen Like oder Reaction eben oder mal einen Share oder Comment.
Keine Reaktion ist die größte Form der Zustimmung.
Ja. Das stimmt, absolut, da gebe ich dir recht. Für uns wäre es aber natürlich wichtig, eine Interaktion zu haben, nicht nur für den Algorithmus auf den einzelnen Plattformen, sondern auch tatsächlich, um das messen zu können, wie gut kommen unsere Ideen oder Contents an. Aber wie gesagt, TikTok sehe ich als Kanal mit Potenzial, auf jeden Fall fürs nächste Jahr, kann da auch nur das wiedergeben, was ich von einem Experten gelernt habe, dass dieser Kanal oder dieses Medium wird wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Die Zielgruppen werden sicher noch mehr da sein. Also Mütter gibt es eh schon sehr viele auf TikTok. Väter gibt es vielleicht auch viele, aber die melden sich halt nie. Und von dem her, ja, bin ich gespannt. Wir sehen das als Aufbauarbeit wirklich top best of the funnel, weg vom Branding. Ich hatte am Anfang auch unsere Merch-Sachen an, Pullis, T-Shirts und so weiter. Das variiere ich jetzt einfach. Ich will, wie gesagt, nicht zu aufdringlich sein mit der Marke. Es geht da letztlich um das Vatersein, um das Elternsein, um Dinge, die jeder irgendwo nachvollziehen kann, sei es jetzt Schlafentzug oder schreiende Kinder oder Kinderkleidung, die man kaufen muss. Einfach, da geht es um Unterhaltung, wenngleich ich auch versucht habe, gewisse Facts einzubauen, also wie viele Windeln pro Tag werden in Deutschland benötigt und so weiter, oder auch was kostet ein Kind und so weiter. Also das versuche ich schon auch, Educational Content einzubauen. Der ist aber natürlich etwas aufwendiger zu produzieren und ich muss natürlich schauen, dass unsere Ressourcen primär in das reinfließt, was uns dann letztlich auch den Umsatz bringt.
Also ist der Kanal und die Content-Strategie bei dir so Infotainment und eher ein Branding-Kanal?
Absolut, genau. Es ist Infotainment, es soll die Leute unterhalten, man soll sich wiedererkennen. Ich beantworte tatsächlich jeden Kommentar oder gebe zumindest einen Emoticon rauf. Versuche einfach die Community an mich zu binden, versuche dann letztlich irgendwann auch die Marke That's Life. Wir haben natürlich als Profilbild unser Logo, also das wird schon mitschwingen, aber wie viel tatsächlich bei den Userinnen und Usern ankommt, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist ein Vorbau sozusagen für nächstes Jahr. Da sehe ich riesiges Potenzial auch für den Kanal und für uns und da wäre so das Ziel, mal auf 50.000 Follower zu kommen, das halte ich für realistisch. Und dann sind wir als Marke einfach schon da bleiben auch hoffentlich der Platz hier standen, wie in den meisten anderen Kanälen.
Kannst du jetzt schon irgendwie tracken, wie viele Leute über TikTok auf That's Life dann direkt kommen im Anschluss?
Ja, könnte ich tracken. Oder wir haben einmal geschaut sozusagen in Google Analytics von den Referrals, wie viel tatsächlich von TikTok gekommen sind. Ich glaube, das waren 2 Monate oder so. Wir haben den Link in unserem Bio.
Wenn die
ein
Fahrrad kaufen, sind es 2 Fahrräder.
Ja, genau. Also es kann auch natürlich, wenn das qualifizierte Leads sind, dann sind uns auch 2 recht. Aber natürlich, Spaß beiseite, ist natürlich TikTok wirklich nur Awareness und eben top ist of the funnel und wir versuchen da jetzt auch gar nicht unsere Produkte reinzubringen. Was ich jetzt aber schon machen werde, wir haben natürlich auch Kooperationen, wenngleich wir bislang, und das wird dir wahrscheinlich aufgefallen sein und vielen anderen auch, wir haben keine Werbung auf der Webseite, wollen wir auch nicht, also keine Bannerwerbung. Das hat eben mehrere Gründe, warum wir das nicht wollen. Und die wird es auch nicht geben bei uns. Aber was wir natürlich schon haben, sind native Geschichten, die wir auf unsere Social-Media-Kanäle dann abfeaturen. Und da kann TikTok schon spannend sein für gewisse Kooperationen.
Was sind das für Gründe, dass der Brand Trust verloren geht? Oder?
Naja, zum einen ist es die User Experience. Also ich glaube, und wie gesagt, ich war 10 Jahre in der Medienbranche tätig. Ich kenne die Bannerwerbung, die Displaywerbung. Ich glaube nicht daran. Ich bin nach wie vor noch fasziniert, dass das verkauft werden kann und dass das funktioniert, weil die meisten klicken wahrscheinlich versehentlich auf einen Banner, wenn sie das X wegklicken wollen und wollen tatsächlich, also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass es den User nur stört. Also es ist zum einen die User Experience und zum anderen auch Page Speed natürlich, der für Google sehr relevant ist. Also die Seite würde einfach sehr, sehr langsam werden oder zumindest langsamer werden. Und das wollen wir nicht. Das würde sich sicher auf die Performance auswirken. Und das Dritte ist einfach auch, das ist uns sehr, sehr wichtig, du kannst dich bei uns nicht einkaufen. Du kannst dich nicht in Beiträge einkaufen. Du kannst nicht sagen, okay, ich bin jetzt ein Kinderfahrrad-Startup oder ich gebe dir x Euros im Jahr oder im Monat und dafür möchte ich bei euch im Listing an Nummer 2 sein oder so. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir wollen authentisch bleiben. Und das ist aus unserer Sicht eben nicht möglich, wenn dann die Bannerwerbung von XY stattfinden würde. Oder sogar noch schlimmer, du kannst dich mit Advertorials einkaufen. Das gibt's bei uns einfach nicht und das werden wir auch nie anbieten. Wir wissen, dass wir da Geld liegen lassen. Da liegt sicher viel Vermarktungsgeld drinnen. Wir sind offen, unsere Social-Media-Kanäle zu vermarkten. Das werden wir jetzt auch angehen oder proaktiver angehen, als wir das bislang gemacht haben. Aber ja, und da kann eben TikTok eben sehr spannend sein, weil man kann, glaube ich, mit humorvollen Content und nativen Content, nativer Werbung schon einiges erreichen.
Also kann man als Unternehmen im Affiliate Marketing auf zwei Weisen arbeiten. Zum einen, was ihr nicht macht, dass man sich eben halt bei erfolgreichen Blogs halt einkauft, dann Advertorial schaltet oder eben halt dann rein zufällig eben halt werden die Sachen positiv besprochen. Oder wie in eurem Fall durch klassisches Influencer Marketing.
Ja, genau. Das ist schon auch ein Thema für uns. Influencer-Marketing finden wir grundsätzlich spannend, ist auch für 2021 auf der Roadmap drauf, dass wir auch mit, gerade bei Instagram, wo Wachstum verdammt schwer ist mittlerweile, also das merken wir auch. Wir gewinnen zwar sehr viele Follower dazu pro Woche, verlieren auch in dem gleichen Zeitraum wieder viele. Warum das genauso ist, wissen wir jetzt auch nicht, aber da kann es natürlich schon Sinn machen, gerade was unseren Podcast auch betrifft, mit Influencer zusammenzuarbeiten. Und es macht natürlich auch Sinn, mit Marken zusammenzuarbeiten, wenn das für alle eine Win-Situation ist. Also unser oberstes Credo ist einfach, es muss eine Win-Win-Win-Situation sein. Also es muss der User primär was davon haben. Es muss entweder coole Aktionen geben, Rabatte geben. Es muss Sachen geben, von denen die User wirklich profitieren. Da muss letztlich auch natürlich der Kunde profitieren, weil wir kommen vom Performance-Marketing, bei uns ist alles messbar. Wir gehen auch nur solche Kooperationen ein, wo wir tatsächlich nach Leads bezahlt werden oder nach Abschlüssen bezahlt werden, weil das für uns die fairste Form der Vergütung ist einfach. Ja. Der Anbieter, der Händler kriegt Leads von uns, kriegt letztlich Umsätze und wir bekommen davon einfach Provisionen. Und das ist für uns diese Win-Win-Win-Situation, die wir von Anfang an haben wollten und wir gehen nur solche Kooperationen ein.
Wie kann denn dann ein Unternehmen mit euch zusammenarbeiten? Also wie sieht so eine Kooperation aus? Also wenn du eben sagst, man kann sich nicht einkaufen, dann müsstet ihr ja einen Test machen für, bleiben wir wieder beim Kinderfahrrad, euch fällt ein positives Fahrrad auf, dann sprecht ihr die Marke an oder läuft das umgekehrt?
Umgekehrt, es ist, wir sprechen gar keinen an, weil wir sind eben keine Verkäufer. Das Lustiger unter Anführungszeichen ist, durch unsere SEO-Stärke kommen eben sehr, sehr viele potenzielle Partner oder zumindest eben Unternehmen auf uns zu, weil wir ihr Keyword besetzen, ne? Und vor ihnen ranken und da macht es natürlich dann auch Sinn, den oder diejenigen zu kontaktieren und zu sagen, können wir nicht zusammenarbeiten, wenn ihr schon vor uns rankt und unser Keyword sozusagen mitbesetzt, dann würden wir gerne mit euch zusammenarbeiten, ne? Und macht für uns auch Sinn natürlich, da sind wir auch immer offen. Deswegen gehen wir jetzt auch nicht proaktiv auf Partner zu, sondern wir werden meistens kontaktiert. Das ist sehr schön und wir schauen uns das alles an. Und wenn das passt für alle Seiten, dann sind wir immer offen für eine Kooperation natürlich.
Und dann rezensiert ihr die Produkte, kriegt dafür kein Honorar, sondern nachher dann den Affiliate-Share, wenn die Leute auf die Seite gehen.
Oder genau, genau so ist es. Also wir haben jetzt unsere jüngste Kooperation ist mit Street Booster One. Das ist aus unserer Sicht ein extrem hochwertiger E-Scooter. E-Scooter gibt es natürlich auch bei uns auf der Seite. Das passt jetzt vielleicht nicht ganz in dieses Kindersegment, aber ist ein Riesenthema für Väter oder generell auch für dann ältere Kinder. Und da haben wir eine spannende Kooperation mit Street Booster One. Den haben wir getestet, auf Herz und Nieren 2 Wochen getestet, haben einen Testbericht geschrieben und da bieten wir ihm an 35 Euro Rabatt für unsere Community. Das gibt's nur bei uns. Also es gibt den Street Booster One nur bei uns so günstig. Das ist einfach, das ist jetzt kein Verkaufssprech, sondern es ist einfach tatsächlich Faktum.
Achtung, das müssen wir gleich als Werbung kennzeichnen.
Das muss man als Werbung kennzeichnen, tatsächlich. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte es nur als Beispiel sagen, dass das sind Kooperationen für uns, die machen Sinn. Wir haben dieses Keyword oder diesen Content-Cluster dann letztlich auch, E-Scooter. Wir ranken einfach bei E-Scooter sehr, sehr gut und da kommen eben dann Kooperationen zustande. Wir testen dann diese Produkte. Und wenn wir sie für gut empfinden, dann sagen wir, okay, das können wir mit gutem Gewissen unserer Community empfehlen. Und dafür bekommen wir natürlich dann eine Vergütung auch, die dann höher ist als bei Amazon zum Beispiel.
Und euer USP ist dann die redaktionelle Unabhängigkeit, weil ihr sagt, okay, wir schreiben eine Pro- und Kontraliste und listen halt nur Produkte, die wir wirklich aus unserer persönlichen Erfahrung für gut empfinden.
Absolut. Es gibt viele Produkte, viele Kooperationen, die wir schon abgelehnt haben, weil sie A, nicht genau reinpassen in unsere Taxonomie oder in unsere Content-Strategie oder Content-Clusters, aber auch, weil wir tatsächlich nicht überzeugt waren von diesen Produkten und sagen, wir können das nicht aus guten oder mit gutem Gewissen an unsere Community weiterempfehlen. Und das ist uns letztlich ganz wichtig, weil es fällt uns oder würde uns irgendwann auf den Kopf wieder fallen, wenn wir Dinge einfach nur für den schnöden Mammon sozusagen weiterempfehlen und nur für das jetzige Geschäft, für die jetzigen Euros vielleicht. Das ist für uns nicht entscheidend. Wir haben das Geschäftsmodell oder unser Business ist auf Langfristigkeit aufgebaut. Jetzt ist es relativ mittelfristig schon erfolgreich geworden. Das ist schön, aber wir haben eigentlich mit 2022 gerechnet.
Ist ja auch eine gute Strategie, dass ihr durch diese Content-Qualität die eigene Marke beschützt. Vor allem, ihr könnt ja auch eigentlich alles drunter laufen lassen. Das hast du eben selber gesagt, theoretisch könnt ihr ja auch Autos verkaufen.
Also. Genau, wir verkaufen jetzt keine Autos, aber natürlich sind Themen wie Versicherung, wie Autos extrem spannende Themen natürlich, weil sie auch Väter massiv betreffen. Weil wann überlegst du dir ein neues Auto zu kaufen? Meistens dann, wenn du Kinder bekommst. Ja, du brauchst dann einfach ein größeres Auto, du brauchst dann einen Kombi mit 2 Kindern dann sowieso. Es muss der Kinderwagen super Platz haben. Da haben wir zum Beispiel einen Top-Journalisten aus dem Automotive-Bereich, der für uns die Beiträge macht. Auch Versicherungen, die haben wir bisher noch nicht angegriffen, aber auch da, wann verändert sich bei dir das Bedürfnis? Vielleicht Privatversicherung, Krankenversicherung, Unfallversicherung wahrscheinlich noch mehr mit Kindern abzuschließen oder zu überlegen, was könnte ich in dem Segment machen, wenn du Kinder hast, weil es einfach ein extrem einschneidendes Erlebnis ist, Kinder zu haben, nicht nur im privaten Bereich, sondern auch eben für die ganzen Abläufe im täglichen Leben.
Ich überlege gerade noch, ob mir eine Nische einfällt, die ähnlich gut funktioniert wie eure. Also Mütter, klar. Haustiere würde mir doch einfallen. Das geht, glaube ich, auch noch so 360 Grad mäßig. Fällt dir noch was ein?
Ja, es gibt aus meiner Sicht Haustiere ist natürlich auch ein spannendes Thema. Aber ja, es ist wahrscheinlich von der Emotion und es ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Kinder sind ja aus meiner Sicht das Schönste, was es gibt, aber auch mitunter das Anstrengendste. Und du hast einfach Emotionen dabei und auch wenn vielleicht irgendwann das Geld weniger wird oder auch die Kaufkraft weniger wird für Kinder, wirst du immer etwas kaufen. Es ist auch ein relativ krisensicherer Bereich, weil selbst jetzt in Corona-Zeiten oder vielleicht gerade durch Corona, man ist viel mehr zu Hause, man kauft viel mehr für die Kinder ein, weil man auch Beschäftigung braucht, von Spiele über Puzzles, über Kinderfahrräder zum Beispiel, das war ja Hochsaison bei uns auch im März, April, weil natürlich, was kannst du machen im Lockdown? Nicht viel, wenn du rausgehen kannst, dann am besten mit den Kindern Radfahren oder zum Spielplatz und du brauchst immer irgendwas für die Kinder oder du glaubst immer irgendwas zu brauchen für die Kinder.
Lass uns mal noch zum Schluss ganz schnell die Kanäle durchgehen. Wir haben über Facebook schon gesprochen, wir haben über euren Blog schon gesprochen, wir haben über TikTok gesprochen, Instagram hast du eben angesprochen. Ist Instagram für euch als Affiliate ein relevanter Kanal?
Jein, also absurderweise betreiben wir Instagram tatsächlich nicht als Affiliate-Kanal, aber wenn wir auch bei Kooperationen zum Beispiel dann immer wieder Postings machen, die das klare Ziel haben, bitte swipe up und geh auf den Beitrag oder geh auf das Produkt, dann haben wir da eigentlich eine sehr, sehr gute Click-Through-Rate. Also es ist dann immer im 5-6%igen Bereich, was für Social-Media-Kanäle aus meiner Sicht sehr, sehr gut ist. Von dem her könnten wir es wahrscheinlich durchaus öfters machen. Wir hatten auch mal einen Test laufen mit Carousel-Postings, wo wir im Prinzip oder wo ich das Produkt in 7, 8, 10 Carousel-Posts sozusagen oder Slides eben erklärt habe, weil wir uns gedacht haben, letztlich muss es ja auch Mittel und Wege geben, unsere Beiträge auf der Webseite in jedem Kanal zu erzählen. Und das ist ja auch möglich. Und wie ich schon gesagt habe, bei YouTube wäre es sicher absolut aufgelegt, das zu machen. Das ist eher eine Ressourcenfrage. Und auch eine finanzielle Frage natürlich, weil diese Videoproduktionen sind dann schon nochmal etwas teurer. Aber für die Social-Media-Kanäle gäbe es sicher einige spannende Ansätze, um Affiliate-Posting sozusagen zu machen. Bei TikTok, wie gesagt, ist das derzeit kein Thema. Pinterest ist natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiger Kanal auch. Das darf man nicht unterschätzen. Das wird meistens vergessen, ja, aber es ist ja auch die visuelle Suchmaschine. Und wir sind ja letztlich auch Suchmaschinenlastig, ja. Also SEO ist ja bei uns natürlich der Haupthebel und deswegen war für uns von Anfang an klar, dass Pinterest funktionieren wird, ja, und funktioniert ja auch. Also wir haben eigene Grafiken natürlich für Pinterest erschaffen und erzielen da auch einen nicht unerheblichen Anteil von Traffic. Ja. Ist natürlich im Vergleich zu den Google-Ergebnissen jetzt nicht so stark, aber darf man nicht vernachlässigen auf jeden Fall.
Was ist mit E-Mail-Marketing? Habt ihr Newsletter?
Ja, wir haben einen Newsletter auch, der aber momentan in der Überarbeitung ist, weil wir auch da einfach den User-Nutzen in den Vordergrund stellen wollen. Wir wissen schon relativ genau, wie wir es machen wollen. Wir haben jetzt knapp 10.000 Newsletter-Abonnenten, was total okay ist, die wir auch relativ gut ansprechen können. Aber wir wollen das auf jeden Fall verbessern. Ja. Wir wollen, dass der User wirklich den maximalen Nutzen aus diesem Newsletter hat. Und wir wollen das für nächstes Jahr auf jeden Fall noch weiter vertiefen, weil aus unserer Sicht das ein perfekter Owned-Kanal ist. Und das ist schon natürlich, wenn du weißt, wie volatil auch natürlich das Digital-Business ist mit Abhängigkeiten von den Big Playern, sei es jetzt Facebook oder Google oder Amazon, da musst du natürlich auch die Owned-Kanäle stärken.
YouTube, hattest du eben gesagt, wäre ein spannender Kanal für euch, ist euch aber im Moment noch in der Produktion zu ressourcenintensiv. Seid ihr da schon unterwegs oder plant ihr das bisher?
Wir haben einen YouTube-Channel, wir haben auch die ersten drei Videos, die ich vorher erwähnt habe, dann in 16:9 natürlich auf YouTube hochgeladen, aber einfach nur der Vollständigkeit halber, ohne das zu aktivieren. YouTube ist schon auch ein Marathon und kein Sprint, also du musst YouTube wirklich mit einer guten Strategie angehen. Du musst sehr viel investieren, nicht nur in die Videos, sondern auch in die Betextung, in die Schlagwörter und so weiter. Das funktioniert natürlich auch ähnlich hat ähnliche Metriken auch zum Teil wie Google, kommt ja auch aus dem Konzern. Von dem her ist es schon betreuungsintensiv und für uns wäre dann ein langfristiges Projekt, das wir jetzt dann starten müssten, um dann Ergebnisse, Erträge, Traffic, Video-Views zu erzielen, die wahrscheinlich 2022 erst stattfinden würden. Und wir müssen einfach schauen, dass wir mit unseren Ressourcen haushalten und nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen.
Denn einen Podcast hast du ja auch noch.
Genau, einen Podcast haben wir auch noch. Da geht es eben darum auch, also wir wollen ja nicht nur jetzt Lego oder Playmobil. Ich hatte eben gestern die Aufnahme mit dem Lego-Marketing-Chef Deutschland, Florian Gmeiner. Wir wollen mit diesen Persönlichkeiten ja nicht nur über die Produkte sprechen, was für Väter natürlich auch relevant ist. Ja. Gerade bei Lego mit dem könnte die Ecken nicht abrunden, weil die tun so weh, wenn man draufsteigt, der Klassiker. Aber auch so, was ist geplant im Digitalbereich, wohin soll sich Lego noch entwickeln? Das ist sicher die eine Seite, die spannend ist für die User. Aber auch natürlich, wie gehen diese High-Performer mit ihrer Rolle als Väter um oder auch als Mütter? Wir wollen jetzt ja auch Mütter nicht ausschließen. Wir hätten ja auch Mütter im Podcast, wenn welche sich anbieten würden, logischerweise. Aber letztlich geht es ja auch nicht nur um die Produktseite, sondern auch, wie gehst du, und das ist eine wichtige Frage für die User von uns, wie gehst du mit den Herausforderungen im Alltag eines Vaters um? Ja, Work-Life-Balance, Homeoffice, Homeschooling jetzt zu Corona-Zeiten. Wie gehen diese Leute damit um? Welche Werte willst du deinen Kindern mitgeben? Was findest du gut am Vatersein? Was nervt dich vielleicht? Weil diese Dinge werden ja oft zu wenig besprochen, diese Kehrseiten vom Vatersein und auch von den Kindern. Die sind natürlich super, wie gesagt, und ich liebe meine Kinder über alles. Aber es ist auch eine extreme Herausforderung für einen selbst, aber auch für die Beziehung. Und darüber wollen wir einfach sprechen. Also es ist ein Mix aus, es geht um die Produkte und es geht aber auch um die persönliche Seite der High Performer.
Warum ich das gerade hier so auseinanderdrösele, das Ziel ist nicht irgendwie, dass du Werbung für euren sehr guten Content auf den Plattformen machen könnt, sondern einfach mal, damit ihr da draußen versteht, wie ja wirklich 360 Grad umsichtig Kurt und sein Team eben halt dieses Thema spielen. Also ihr seid ja wirklich auf jeder Plattform vertreten und sobald ein neuer Trend ja aufploppt, seid ihr ja da. Wie entscheidet ihr, wie viele Ressourcen ihr auf welcher Plattform investiert?
Eigentlich sehr, sehr lean, wie gesagt. Also wir besprechen das in unserem Gründerteam. Da sind die Entscheidungswege sehr, sehr kurz. Wenn einer, wie ich zum Beispiel, vom Podcast überzeugt bin oder von TikTok überzeugt bin oder war, dann skizziere ich kurz den Weg dorthin. Meine Partner sagen, finde ich gut oder finde ich nicht so gut. Oder kannst du gewährleisten, dass dann andere Dinge nicht auf der Strecke bleiben? Das ist natürlich wichtig. Wir dürfen unseren Hauptfokus nicht verlieren. Schaffen wir aber, glaube ich, ganz gut. Und ich sehe uns ja auch als Medienmarke, wo du jeden Touchpoint im Prinzip anbieten musst. Also von Podcast, der natürlich eher B2B ist, wo wir auch aber durch diesen Podcast schon sehr viele spannende Kontakte hergestellt haben zu PR-Agenturen, zu Unternehmen wie Lego oder Playmobil, wo du normalerweise als Blog, und wir sind natürlich mehr als ein Blog, auch wenn die Seite aussieht wie ein Blog, aber auch das hat natürlich Gründe, dass wir die Seite jetzt, die hätten wir ja schon längst irgendwie relaunchen können oder auch wollen theoretisch, aber never change a running system, da komme ich wieder zurück auf den Punkt, die performt enorm gut und warum sollen wir das ändern? Ja? Aber eben, wir sind in vielerlei Wahrnehmung ein Blog, aber aus meiner Sicht sind wir eine 360-Grad-Medienmarke, wie du schon gesagt hast. Und wollen auf jedem Kanal, wollen jeden Touchpoint anbieten. Und wir entscheiden das einfach nach Gefühl. Wir haben, wie gesagt, der Vorteil ist sicher, dass wir schon etwas älter sind, weil wir einfach auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen können. Wir selber im Digital-Business tätig waren, in der Medienbranche tätig waren. Also ich war über 5 Jahre bei Red Bull zum Beispiel. Also ich habe Content-Marketing natürlich auch im kleinen Finger, weiß, wie solche Unternehmen ticken, habe dann ein Jahr Kommunikation auch gemacht. Das heißt, ich kenne diese Seiten, Kommunikation, war davor eben Journalist. Also wir vereinen einfach zum Glück sehr, sehr viele Dinge von IT, SEO, User Experience, Content-Marketing und so weiter. Es ist das Glück, dass wir drei sehr, sehr unterschiedlich sind und jeder bringt andere Stärken ein und letztlich entsteht dann dieses Gesamtkonstrukt oder ein Gesamtkunstwerk sozusagen.
Und wie viele Leute arbeiten bei euch?
Ja, wir sind eben drei Vollzeit-Menschen sozusagen, also wir drei Gründer, die das mittlerweile eben Vollzeit machen und drei Freelancer, die 20 Stunden circa die Woche machen für uns, ja.
Postet ihr auch täglich auf eurem Blog, wenn du eben gesagt hast, dass ihr 13 bis 15 Posts auf Facebook pro Tag raushaut?
Genau, unsere Startseite wird jeden Tag, ich müsste jetzt lügen, ich glaube es sind 7 oder 8 Beiträge, es kommen jeden Tag, also nicht jeden Tag 8 neue, aber auch Beiträge, die neu überarbeitet wurden und die es sozusagen verdient haben, auf die Startseite der Webseite zu kommen, ja.
Wahnsinn, Kurt. Echt spannend, was aus ja einer fixen Idee in der Väter-Community, in einem Affiliate-Blog werden kann, der auf jeder Plattform vertreten ist und vor allem so einen Content-Output hat. Ich habe heute sehr viel gelernt. Vielen Dank dafür. Es war schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Denn Ziel dieser Folge war es, euch mal zu zeigen, was eigentlich hinter diesem Begriff Affiliate-Marketing steckt, den wir wahrscheinlich alle so schnell wegtun. Ja, das machen irgendwelche Blogger und die schreiben halt irgendwie lustige Artikel über irgendwelche Sachen und nehmen dann 3-5% auf den Warenkorb mit. Nee, so ist es nämlich nicht. Und das hat euch gerade Kurt erklärt. Kurt, vielen Dank. Grüße nach Österreich. Schön, dass du da warst.
Rolf, vielen Dank für die Einladung. Grüße nach Hamburg.
Ich darf euch heute wieder als Supporter unserer Folge die Hamburg Media School vorstellen. Unsere Freunde aus Hamburg haben nämlich einen spannenden Studiengang, den ich euch empfehlen darf, und zwar den Digital Journalism Studiengang. Das ist ein berufsbegleitender Masterstudiengang. Und jetzt wird es theoretisch, das muss ich auch ablesen, im berufsbegleitenden Studiengang Digital Journalismus werden Journalisten auf die digitalen Herausforderungen und Entwicklungen im Berufsalltag vorbereitet. Klingt jetzt erstmal langweilig, ist es aber nicht. Bei der Hamburg Media School geht es nämlich um ganz viel Praxis und Best Practice. Das heißt, sie stellen nur Dozenten hin, die wirklich aus der Praxis kommen. Ihr könnt dabei richtig gut netzwerken, lernt dabei eine ganze Menge und seid auf dem neuesten Stand, wenn ihr Journalisten werden wollt, was in der digitalen Szene so los ist und welche Herausforderungen da auf euch zukommen. Der Studiengang ist eine starke Mischung aus Wissenschaft und Praxis, wie gesagt, mit einem digitalen Fokus im Bereich Journalismus. Und wenn ihr bis zum 15. Februar euch da noch einen Platz im Hörsaal sichert, kriegt ihr da auch noch einen Early-Bird-Rabatt. Dann bekommt ihr 2.000 Euro Rabatt. Ja, richtig, krasse 2.000 Euro Rabatt auf die Studiengebühren. Schaut doch einfach mal, wenn ihr im Bereich Journalismus bzw. Digitaljournalismus unterwegs seid, mal vorbei auf hamburgmediaschool.com. Checkt da mal den Studiengang Digital Journalism aus und schaut mal, ob das was für euch ist. Ich denke schon, lohnt sich bestimmt, und sagt Tschüss aus Hamburg.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.